alle herzlich willkommen diesen Morgen. Wir möchten diese erste Stunde anfangen mit einiges über die Sicherheit, die man als Christ hat. Und in 2. Timotheus 1, Vers 12, einen Vers lesen. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und Entschuldigung, ich bin hier in 1, ich muss 2. Timotheus haben. 2. Timotheus 1, 12. Um welche Sachen willen ich solches leide? Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, dass er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tagen. Vater, wir danken nochmals für diese Stunde. Wir bitten, dass du uns auch führt in aller Wahrheit und uns hilft, das Wort Gottes klar und verständlich zu lehren, dass ein heilsamer Lehre das Fundament ist für jeder, der hier heute ist, und dass er durch deine Gnade wachsen kann in Jesus Christus. Wir beten deinen Segen über alle, die diesen Morgen das Wort irgendwo auf dieser Welt predigen und lehren. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Ich möchte sprechen über ein Thema, das heißt siebenmal. Also wir haben die Serie von sieben. Ich weiß, dass man also sicher sein kann, von etwas aufgrund von dem, was Gott uns sagt in sein Wort. Und hier in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 12 lesen wir, um welche Sachen willen ich solches leide, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wem ich glaube. Er kannte diese Person. Die Frage nun ist an dir, bist du sicher, dass du diese Person kennst, dass du Gott kennst und dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Und nicht wie Sokrates, der am Ende seines Lebens sagen musste, ein Ding weiß ich, dass ich nichts weiß. Das ist ziemlich tragisch. Das war ein Onkel von mir, der als Professor an der Universität lehrte und an seiner Abschiedsrede war das ungefähr der Summa von seinem Glaubensbekenntnis. Ein Ding weiß ich, dass ich nicht weiß. Na, warum hast du dann die Jahre? Was hast du dann gelehrt? Was hast du dann, wenn du als Schüler bist, in eine Schule aufgenommen? Weißt du, das ist das meiste, was die meisten Leute heute überzeugen, sagen müssen an der Uni. Einige weiß, dass ich nicht weiß. Es gibt keine absolute Sicherheit für die meisten Leute. Früher war es so, in Niederlande, das akademische Jahr hat sich geöffnet und dann war da die theologische Fakultät mit einer offenen Bibel, kam vorne und dann sind die alle anderen Fakultäten danach gekommen. Erstens war die Wahrheit über Gott und über die Natur. Und danach kamen die anderen Fakultäten, die sich unterordneten an die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift. Sie wussten, wem sie glaubten. Das Problem heute in den letzten Tagen ist, dass viele Leute allerlei Dinge glauben, aber nicht eine Person mehr glauben. Kommt nach 1. Samuel Kapitel 4, Vers 3. Und dann sehen wir als Beispiel das Volk Israel, das unter der Führung von Mose und die Bundeslade einen großen Segen bekommen habe, aber dann ein Ding anstatt Gott zentral gestellt haben. 1. Samuel Kapitel 4, Vers 3. Und da das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels, warum hat uns der Herr heute schlagen lassen vor den Philistern? Lasst uns zu uns nehmen, die Lade des Bundes des Herrn von Silo, und lasst sie unter uns kommen, dass sie helfe uns von der Hand unserer Feinde. Siehst du das zweimal, das Wort sie? Sie ist ein Hinweis zu dieser Bundeslade. Es ist nicht er, Gott, es ist sie, ein Ding. Das heißt, es gibt viele Leute, die alle Dinge haben, die sie höher als Gott stellen. Jedes Ding, die wichtiger ist als die Bibel, ist eine Götze. Jede Person, die wichtiger ist als der lebendige Gott, ist eine Götze. Das kann deine Frau, dein Mann, dein Verlobte, deine Freundin, dein Kind, eine Gemeinde, ein Haus, ein TÜV, ein Auto sein. Es ist eine Götze, wenn es wichtiger ist als den Herrn Jesus Christus. Nun, das zweite Teil, was wir sehen in 2. Timotheus 1, Vers 12, er ist gewiss, dass er kann mir meine Beilage bewahren bis an jeden Tag. Er war gewiss, dass was er Gott zuvertraut hat, Jesus bewahren soll. Das heißt, am Moment, dass du zu Jesus kommst, bist du errettet aufgrund von Glauben alleine. Aber Werken sind verbunden mit einem Erbe. Wenn du ein Erbe haben möchtest, bei zweiter Kommen, sollst du auch Werken tun müssen in Übereinstimmung mit seinem Willen. Kolosser 3, 24 sagt, wisset, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet die Vergeltung des Erbens, denn ihr dient dem Herrn Christus. Das Dienen von Jesus Christus ist verbunden mit einer Erbe. Also ganz praktisch gesprochen, nehmen wir das mal. Hier hat Jesus Christus am Kreuz sich gegeben. Das ist die Zeit der Gemeinde und hier haben wir die Entrückung, eine Zeit von Trübsalszeit und dann das Wiederkommen. Und hier haben wir eine tausendjährige Regierung, wo Jesus Christus herrscht auf dem Stuhl Davids. Wenn du hier Werken tust, nach deiner Rettung, die Rettung ist aufgrund von Glauben allein, ohne Werken des Gesetzes. Danach sollst du Werken tun in Übereinstimmung mit diesem Glauben. Wenn du die tust, dann hat das als Folge ein Erbe, Miterbe, wenn Jesus Christus kommt, um zu regieren. Mit anderen Worten, wenn ein Kreuz hier freiwillig getragen wird, heißt das ein Kron, glaube ich so, Kron hier haben. Das ist die Folge. Kein Kreuz hier, kein Kron da. Kein Werk hier, kein Erbe da. Das ist, was Gott sagt bezüglich dieser Gewissheit von ein Erbe. Der Herr sagt in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 8, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jedem Tage der gerechte Richter geben wird, nicht mir aber alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wenn du Jesus lieb hast und erwartest ihm, dass er kommt, erwartest, dass er kommt, um dich hier heimzuholen und dann mit ihm ins Vaterhaus zu bringen, wenn du das erwartest, dann sagte Gott, gib der Herr dir in 2. Timotheus 4, Vers 8 eine Krone der Gerechtigkeit. Eine der fünf Kronen, die ein Mensch bekommen kann, wenn in diesem Falle er Jesus Christus erwartest. Ich war 19 Jahre alt, wenn ich erstes Jahr an der Uni studierte. Da gibt es eine Einführungswoche, dass alle vollkommen betrunken werden, ich natürlich auch. Und ich weiß noch, 2, 3 Uhr nachts, da war ich alleine am Marktplatz und habe so nach oben geschaut und gedacht, ich spiele Fußball, eine Mannschaft und ich habe Spaß und dies und das. Halb betrunken, aber was tue ich eigentlich hier? Was ist der Sinn von meiner Existenz? Ich war halb betrunken, habe nach oben gesagt, Gott, wenn du da bist, zeig es mir. Nächsten Tag habe ich einen christlichen Student getroffen, der mir eingeladen hat, um mit ihm das Neue Testament zu lesen. Durch das Lesen von Johannes-Evangelium habe ich gesehen, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sein Wort ist die Wahrheit. Dann habe ich verstanden, ich brauche nichts zu tun, ich brauche nicht an Ding zu vertrauen, an Glaubensbekenntnis, an eine Kirche, an Denomination. Ich muss an Person vertrauen, Gott offenbart im Fleisch, der Herr Jesus Christus. Wer ihn hat, der hat das ewige Leben. Ich habe die Knie gegangen, ich habe den Herrn Jesus gebeten, meine Sünden zu vergeben. Nächsten Tag wurde ich wach, da war ein tiefer Friede. Ich spürte Gottes Gegenwart und ich wusste, die Sünden sind vergeben. Ich wusste, ich habe das ewige Leben. Ich wusste, wem ich geglaubt habe. Jahre her kam da ein kleines Mädchen bei einem alten Theologe. Die Theologe hat sein ganzes Leben lang theologisiert. Das ist Gedankenbücher geschrieben über Gott. Aber wusste nicht, wo er hinging. Hat Angst. Und das kleine Mädchen hat immer so gesungen von Jesus, Jesus liebt mich, das weiß ich. Und hat gesagt, na, ich muss mal fragen, was das Mädchen so was, was ich nicht habe. Und hat dann gefragt, ja, guck mal, hier Mädel, ja, du singst immer von Jesus. Ja, sagt sie, hat sie zu strahlen. Ist mein Heiland. Wie weißt du das? Ja, ich weiß ich einfach. Ja, wo ist er dann? Hier, in meinem Herzen. Wie ist er da gekommen? Mhm. Ja, nicht, aber an ihm geglaubt. Ich habe seinen Namen angerufen und er ist reingekommen. Ich habe die Tür meines Herzens aufgetan und ich habe einfach eine Freude. Ja, ich habe eine Ruhe und eine Friede. Wo gehst du hin, wenn du stirbst? Sagt der alte Theologe. Ja, nach Jesus natürlich. Ja, wo ist Jesus dann? In meinem Herzen und im Himmel. Ich gehe zu ihm im Himmel. Und der alte Theologe konnte es nicht verstehen. Das kleine Mädchen hat gezeigt, was Römer 8 sagt. Ihr Geist zeugte mit dem Heiligen Geist, dass sie ein Kind Gottes war. Und konnte deswegen Gott Abba, Vater, nennen. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. 2. Timotheus 1, Vers 12. Und ich bin gewiss, dass er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tag. Das ist der erste Text, 2. Timotheus 1, Vers 12. Der zweite Text, den ich erwähnen möchte, finden wir im 1. Johannes 3. Die ersten drei Versen. Und das spricht hier über dieses Ereignis, über die Entrückung. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der jedliche, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Hier wird gesprochen von der Sicherheit, dass wir ein neues Auferstehungskörper bekommen. Das heißt, am Moment, dass du errettet bist, wird deine Seele errettet. Die wird erlöst mit dem Blut Jesus. Der Geist wird von neuem geboren, die ist von Natur tot, die wird lebendig. Das Körper ist doch immer das Gleiche wie vor deiner Bekehrung. Und die Hoffnung ist, dass wir ihm gleich sein werden. Dass wir, wenn Jesus kommt und er ruft uns heim, du hörst seinen Namen, deinen Namen, komm her, nach oben, dein Körper sich in Augenblick verwandeln wird, wird in das Körper des Herrn Jesus Christus, das Körper eines Engels, einem 33-jährigen Mann, die nicht mehr sündigen kann. Die essen und trinken kann, ohne dick zu werden, Amen. Die durch geschlossene Türen und Fenster gehen kann, und Amen. Das ist auch der Grund, warum ihr noch kein neues Auferstehungskörper habt. Dann kommt ihr rein auf Orte, wo ihr nichts zu suchen habt, Amen. Aber dann nicht, weil dann haben wir, wie Jesus Christus, ein reines Herz. Ein Gedanke, wie Gottes Gedanke ist, ohne einige einzige Sünde. Und dazu sind wir vorbestimmt, zu diesem neuen Auferstehungskörper. Komm nach Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn welche er zuvor versehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohns, auf derselbige, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Du bist zuvor versehen, du bist prädestiniert, vorbestimmt, um gleich zu sein der Ebenbilde Jesu Christi. Wann soll das geschehen? Bei der Entrückung. Vorbestimmung, Prädestination, ist immer verbunden mit Christen, die schon errettet sind, die vorbestimmt werden, um etwas zu werden. Das heißt, gleich zu sein, physisch an das Körper des Herrn Jesus Christus. Das gleiche Wort, zuvor versehen, finden wir unter anderem in Epheser Kapitel 1. Ich soll das nochmal erwähnen, weil wir haben auch eine kalvinistische Irrlehre und ich kenne das sehr gut. Ich bin da mehr als 20 Jahre in dieser Kirche gewesen. Epheser 1, Vers 5. Und hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihn selbst durch Jesus Christus. Wir sind verordnet als Christen zur Kindschaft, zum Kinder Gottes, um genau gleich zu sein wie den Herrn in ein neues Auferstehungskörper. Römer 1, Vers 11. Durch welchen wir auch zum Erbteil kommen sind, die wir zuvor verordnet sind, nach dem Vorsatz des, der aller Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens. Zuvor verordnet, vorbestimmt, zum Erbteil. Das heißt, Gott will, dass du gleich sein wird seinen Sohn, so ein Erbteil hast. Das sind Christen, die nun schon an der guten Seite des Kreuzes stehen, durch Glaube. Dafür ist die Vorbestimmung, die Prädestination. Hat nichts zu tun mit Ungläubigen. Als Gott, bevor die Gründung der Welt einige zur Hölle und andere zu ewiges Leben bestimmt hat. Das ist Unsinn. Gott hat schon Vorkenntnis. Das ist eine Freiwille, um Jesus aufzunehmen. Und dann kannst du wissen, du bist ein Kind Gottes. Nun, das Körper, was du dann bekommst, ist ein viel besseres Körper, als was du nun hast. Wir sind in einer Gesellschaft, wo das Körper angebetet wird. Du musst Fitness machen, du musst gut aussehen und so weiter. Da gehen Milliarden in um, das ist ein Business. Zeitschriften, Fitnesszentrum, überall. Die Leute pflegen das Fleisch, das Körper, aber nicht das geistliche Leben, nicht die Seele. Philipper 3, 21 sagt, was Gott von dein Leib und Körper hält. Philipper 3, 21 sagt, welche unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Dein Leib ist ein nichtiger Leib. In der Bibel haben wir Leib der Erniedrigung und alle solche Sachen. Das ist nicht so negativ. Das Leib von Mr. Olympia und Mr. Weltmeister ist nichtig. Also was Gott davon denkt. Einmal soll die Wurm es fressen. Ja, das ist, was Gott davon denkt. Und das soll einmal verklärt, geändert werden, ähnlich an seinem verklärten Leib. Kannst du noch erinnern, wenn Jesus da auf dem Berg der Verklärung ist mit Mose und Elia in Matthäus 17? Sein Angesicht strahlt wie die Sonne. So ist ähnlich, wie wir einmal sein sollen, physisch. Nun schaust, denkst du, Mann, graue Haare, Zähne fallen aus und so weiter. Mann, ich bin nicht mehr so schlank und fit wie früher. Aber einmal, wenn Jesus kommt und dein Name gerufen wird, sollst du auch physisch gleich sein, wie er ist. Und das kannst du wissen, sagt 1. Johannes 3, Vers 3, 2 und 3. Dann drittens gehen wir zurück nach 1. Johannes, Kapitel 3, in Vers 24. 1. Johannes 3, 24. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an den Geist, den er uns gegeben hat. Du kannst erkennen und wissen, dass er in dir bleibt. Er soll dich niemals mehr verlassen. Der Heilige Geist ist in dir und bleibt dort für ewig. Das ist eine wunderbare Verheißung. Stärker noch, in Johannes Kapitel 14, Vers 16, gibt er uns eine Verheißung. Johannes 14, Vers 16. Ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Das ist nicht der 12. Mahdi, das ist nicht Mohammed. Das ist den Geist der Wahrheit, Vers 17. Welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ist Mohammed in uns? Nein, dachte ich nicht. Der Heilige Geist ist in uns. Amen. Der Geist der Wahrheit. Wie lange? Ewiglich bleibt ihr bei dir, Vers 16. Darum kann ein Christ niemals verloren werden, kann niemals in eine Hölle gehen. Dann muss der Heilige Geist auch für ewig in die Hölle gehen. Und die dritte Person der Dreieinigkeit kann nicht in die Hölle gehen. Das ist für Ungläubige. Der Geist hat dich versiegelt. Du gehörst ihm für ewig. Stärker noch, der Heilige Geist zeugt mit eurem Geist, dass ihr Gottes Kinder seid. Na, sagst du dann, ja, aber wenn ich als Christ hier auf Erde nur mein Leben gehe und mich dann vielleicht versündige, was dann? Ich soll das nochmal aufschreiben, bevor ich es hier vergesse. Der dritte Punkt ist 1. Johannes Kapitel 3, Vers 24. Das ist der Heilige Geist in dir. Und ich unterstreiche das nochmal, ewiglich. Ewiglich. Viele sagen heute, ja, aber du kannst den Heiligen Geist verlieren. Das ist Unsinn. Du kannst schon einiges verlieren. Du kannst dein Erbe verlieren. Du kannst die Krone verlieren. Du kannst den Frieden mit Gott verlieren. Du kannst deine Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater verlieren. Du kannst dein Zeugnis verlieren, die Kraft verlieren. Aber du kannst niemals Gott, den Heiligen Geist, verlieren. Du bist eins und für ewig seins. Aufgrund wovon? Aufgrund, dass er dich gezeugt hat mit unvergänglichen Samen, das ewige bleibende Wort Gottes, 1. Petrus 1, 23. Und er hat dich gekauft mit seinem Blut, das ist Gottes Blut. Apostelgeschichte 20, 28. Du bist gekauft mit dem Blut von Gott und durch unvergängliche Samen gezeugt. Und deswegen ist dein Name nun geschrieben in diesem Buch des Lebens. Und niemand kann dich aus diesem Buch des Lebens streichen. Wenn du als Kind gezeugt bist von deinen Eltern oder von deinem Vater, ich kann dich enterben, du hast vielleicht einen Drogen gehabt, Stehlen gehabt, ich kann dich enterben, ich will nichts mehr von dir wissen, kein Gemeinschaft mit dir haben, kein Kontakt mit dir haben, da geht zum Rathaus und da siehst du, mein Name ist so und so und der Name ist der gleiche Name wie dein Vater. Du bist von ihm gezeugt. Das bleibt. Und wenn das du errettet bist durch Glauben an Jesu Blut, ist dein Name geschrieben im Buch des Lebens, eins und für ewig. Gezeugt von seinen Samen, unvergängliche Samen, 1. Petrus 1, 23. Nun, dieser Geist in Johannes 16, Vers 13 führt dich in alle Wahrheit. Stärker noch, er möchte dich in alle Wahrheit leiten. Ob er dich leiten lässt, ist eine andere Geschichte. Johannes 16, 13, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er verkündigt dich die Zukunft. Wie kann das geschehen? Du bist errettet und er sagt, ich verkündige dich, dass du einmal für ewig mit mir im Vaterhaus bist. Er kann auch sagen zu Ungläubigen, ihr geht für ewig in die Hölle. Wenn ein Ungläubiger in Unglaube Jesus Christus ablehnt. Das verkündigt er. Das ist der Grund, warum wir die Straßenprediger nicht gerne haben. War eine so lange Zeit her. Und da war dann Bärenplatz, hat ein Typ immer angerufen, die Polizei, immer gejammert. Und dann muss die Polizei muss kommen. Auch wenn es unzurecht ist, sie müssen kommen. Was machen Sie hier? Ja, wir sind so, darf ich hier Ausweis haben, bla bla bla. Und da habe ich die Leute schon geschaut, hinter den Fenstern da, die Laden, so, da muss er sich wieder verantworten, bla bla bla. Da habe ich gedacht, Herr, bitte, so eine ärgerliche Sache, ja, tu etwas daran. Wir waren da nach diesem Lockdown-Predigt, ich weiß nicht mehr, wem ich war, ein paar Wochen her. Ich da beim Bärenplatz-Prediger, ich schaue und er sagt, schau, ich schaue bei diesem Fenster leer. Laden weg. Alles geschlossen. Pleite. Ja, wahrscheinlich ein Lockdown. Ja, da kennst viele Leute, die können dann einfach nicht überleben und so weiter. Und pst, das war weg. Ein anderer Typ, die war da was war das da? Das war auch beim Bärenplatz. Da war eine Buchhandlung. Nun ist etwas anderes. Aber da war eine große Buchhandlung. Nun ist etwas vollkommen umgebaut. Und wenn er gut ist, neu umgebaut, haben sie viel Geld umgebaut. Ich vergesse, wie das geheißen hat. Und wir predigen da vorne und natürlich die Türen sind offen und jeder hört, also wir predigen und so ein bisschen in der Rinn predigen. Und der Eigentümer stürmt nach Hause, rot, weiß, schreiend, das gefällt mir nicht, das geht doch nicht, dies und das. Und die Polizei, ich muss verschwinden. Wir predigen einfach weiter, wir drehen uns ein bisschen um und so weiter. Heute gibt es keinen Buchladen da mehr. Mhm. Ja, der Heilige Geist führt dich in aller Wahrheit. Du siehst, ja, ich bin nicht so schlecht, nein, aber du sitzt auch hier. Und wenn der Heilige Geist dich anspricht über etwas, kannst du besser gehorchen. Und das umsetzen. Und nicht immer dagegen kämpfen. Genau, Leute, die haben hier wie euch gesessen. Die sind nun, nein, ich muss irgendwo hin und dorthin und so weiter. Sie sind nur vollkommen abgefallen. Du musst aufpassen, was du tust mit Gottes Wort. Das Buch hier und die Predigt, die Gott hier dir gibt. Johannes 16, Vers 13, der Geist der Wahrheit wird euch in aller Wahrheit leiten. Was ist Wahrheit? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist ein Person und es ist ein Buch. Dein Wort ist die Wahrheit. Es ist diesem Buch, die Heilige Schrift von Luther. Nicht ein anderer. Das ist die Wahrheit, worin der Heilige Geist dich führt. Sag ich in meiner anderen Bibel, musst du deine Sache, ist nicht der Geist, der Gottes dich führt. Ja. Du sagst, wie kannst du das sagen? An die Früchte von diesem Buch. In jeder andere Bibel, der letzte 500 Jahre in deutschsprachigen Raum. Der hat nicht ein Zehntel der Frucht von diesem Buch, ein Hundertstel von diesem Buch. Gott hat einen perfekten Navigator für dich. Er ist in dir und hat diesem Buch dir gegeben als ein Navigationssystem. Darum musst du lernen, ich sage vielleicht, ja, ich habe eine gute Bibel, eine gute Gemeinde. Ja, das heißt noch nicht, dass du dich vom Heiligen Geist führen lässt. Das Wichtige ist eine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Einfach schauen viel mehr Zeit an YouTube-Videos und alle anderen Internetmüll, als ihr in diesem Buch seid. Stärker noch, einige von euch gehen erstens auf Internet oder in E-Mails, statt ihr das erst als Wort Gottes anschaut und liest. Amen. Das ist Sünde. Amen. Amen. Und Amen. Und Amen. Das ist nicht richtig. Kommt nach Johannes Kapitel 12, Vers 26. Die Schrift sagt da, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Jesus will, dass du dort bist, wo er ist. Er ist oft nicht bei der Reichen und der Schönen. Er ist auch dort, wo die Zerschlagenen sind, in den Gefängnissen, in den Straßen sind, da möchte der Herr, dass du ihm dienst. Also, du musst da sein. Wenn du da nicht bist, kannst du ihm auch nicht dienen. Das war das dritte Punkt. Vierter Punkt, was wir besprechen möchten, ist 1. Johannes 5, Vers 13, eine sehr bekannte Stelle. Das geht um die Sicherheit des ewigen Lebens. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Gott möchte, dass du weißt, dass du ewiges Leben hast. Du sagst, ich bin errettet, aber ich habe die Sicherheit nicht. Na, dann ist es vielleicht gut, dass du die Sicherheit bekommst, durch das Vers auswendig zu lernen. Einige von euch sind gut, um die Telefonnummer von eurer Frau, eurer Freundin auswendig zu lernen. Wenn es kommt Bibelstelle, hohoho. Na, das ist natürlich viel zu viel gefragt. Das ist das Zeugnis, uns Gott das ewige Leben hat gegeben, und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisset. Ihr sagt, ja, ich bin errettet worden, ich wurde errettet, ich habe es gewusst, danach habe ich etwas getan oder etwas gesündigt und dann habe ich die Sicherheit verloren. Ich habe nicht mein Heil verloren, aber unbekannte Sünde sorgt dafür, dass du die Sicherheit verlieren kannst. Was tust du dann? Deine Sünde bekennen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Du brauchst jeden Tag die Sünde zu bekennen. Zu Gott, zu deiner Frau, Kinder, wer auch. Sag, tut mir leid, entschuldige mich, verzeih mir und so weiter. Jeden Tag. Oder lebt ihr eine ganze Woche lang ohne Sünde? Ja? Dass ihr eure Sünde niemals bekannt habt. Ich dachte nicht. Muss ich einen Mann oder eine Frau oder eine, wer auch mal fragen. Nein, aber du kannst die Sicherheit verlieren, nicht den Heil verlieren. Und am Moment, dass du errettet bist, lerne diese Stelle auswendig. 1. Johannes 5, 11, 12, 13. Auf dass du wissest, dass du ein Kind Gottes bist und das ewige Leben hast. Ich war errettet, da habe ich aber zu das Gefühl nicht gehabt. Dann habe ich gesagt, aber die Bibel sagt, ich habe meine Sünde bekannt, ich habe immer gesagt, 1. Johannes 5, 11 und 12. Wenn mein Vater 65 Jahre alt war, hat er aufgehört als Zahnarzt und ich konnte ihn danach zwei Jahre später zum Herrn führen. Und wenn er den aufgenommen hat, habe ich gesagt, na Papa, nun weißt du, dass du ewiges Leben hast? Ja, aber das ist gut, dass du das Vers lernst. Na, ich bin zu alt, sondern es geht nicht. Ich sage, du bist nicht zu alt, du kannst lernen. Aber das gelernt in 5 Minuten, 1. Johannes 5, 11 und 12. Ein paar Monate her ist er verstorben, entschlafen, sagt man so schön. Kurz vor seinem Tod sage ich, Papa, weißt du, wo du hingehst? Er sagt, ja, ich gehe zu Jesus. Aufgrund wovon? Er sagt, 1. Johannes 5. Das 11 und 12. Das aber ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben, dass Gott mir das ewige Leben hat gegeben. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ich weiß, ich habe das Leben. Ich habe den Sohn damals, Ende Jahre 80, habe ich den Herrn Jesus bewusst aufgenommen als meinen persönlichen Heiland. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. So ist er entschlafen. Er war in seinem Bett, konnte mit ihm beten, konnte mit ihm singen jeden Tag und ist einfach entschlafen. Wissende, wo er hinging. Das ist ein Segen. Dann das vierte Punkt. Bleiben wir in 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. 1. Johannes 5, Vers 19. Wir sind Gottes. Wir sind von Gott. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Eigentum. Wir sind von ihm gekauft. Wir gehören ihm. Unser Geist gehört ihm, unsere Seele gehört ihm und unseren Körper soll ihm gehören. Die Frage ist, gehört das Körper dein Körper der Herr oder gehört es noch immer dir? Das ist wahrscheinlich das Punkt. Jesus ist das Licht der Welt. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Diese Welt liegt ins Arge, das ist eine böse, arge Welt. Der Gott dieser Welt, der Teufel, ist der Chef über diese Welt. Und er liebt alles Böse. Und wenn du gut schaust in die Politik, in ein neu aufgebautes, wiedergestelltes Reich, heißt das, dass er in ein totalitären Regime kommt in Europa. Schlimmer, was die Nazis versuchten aufzustellen bis in 1933 und 1945. Das kommt auch über die Schweiz. Ja. Yeah. Und wenn das noch nicht sieht, dann musst du vielleicht ein bisschen darüber beten, aber da kommt ein Blick von selber schon. Und du sagst, was ist meine Hoffnung? Deine Hoffnung ist nicht, diese Welt zu verbessern. die Hoffnung ist nicht, dass man als Patriot irgendwo noch sein Land verbessern soll. Ich hoffe das von ganzem Herzen. Ich wünsche dir Gottes Hilfe dabei. Die Hoffnung ist das. Ist da oben. Ist bei Jesus Christus. Lesen wir ein paar Versen. Damals, wie es war in der Zeit von Israel. Genau wie es heute ist, hier in Zentraleuropa. In Micha Kapitel 7, die ersten 6 Versen. Micha 7, weil er Seite 1240 in der Lutherbibel. Ach, es geht mir wie einem, der in Weinbergen nachlieset, da man keine Trauben findet zu essen und wollte doch gerne der beste Früchte haben. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande. Und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern auf alle But. All jedliche jagen den anderen, die ihn verderben. Und meinen, sie tun wohl daran, wenn sie Böses tun. Was der Fürst will, das spricht der Richter, dass er ihm wieder einen Dienst tun soll. Die Gewaltigen raten nach ihrem Mutwillen, Schaden zu tun und drehen es, wie sie wollen. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dorn und der Redlichste wie ein Hecke. Aber wenn der Tag deiner Predige kommen wird, wenn du heimgesucht sollst werden, da werden sie dann nicht wissen, woaus. Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf Fürsten, bewahre die Tür deines Mundes vor der, der in deinen Armen schläft. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter setzt sich wieder die Mutter, die Schnur ist wieder die Schwieger, des Menschen Feinde sind sein eigen Hausgesinde. Ich aber will auf den Herrn schauen und des Gottes meines Heils erwarten. Mein Gott wird mich hören. Was er sagt ist, die Führer, das Parlament, die Regierung, die Richter verdrehen das Recht. Heute haben wir eine Tendenz in Europa, die Richter sprechen kein Recht mehr, die machen Recht und beurteilen Regierung und Parlament. Und ich stehe unter der Autorität von Rom. Die Hoffnung ist, Vers 7, ich will auf den Herrn schauen. Und des Gottes meines Heils erwarten. Dein Heil ist da oben, ist bei Jesus Christus. Er ist ein Retter nun beim Kreuz, aber er kommt, um uns als Gemeinde heimzuholen. Unser Heim ist nicht hier in der Schweiz, es ist oben, im Vaterhaus. Wir sollen da so noch übersprechen. Dann der 6. Punkt möchte ich erwähnen, dass Gott alles zum Besten dient für diejenigen, die Gott lieb haben. In Römer Kapitel 8, Vers 28. Alles dient zum Besten. Du sagst, du kennst meine Situation nicht. Ich bin physisch krank, ich bin Sterbende. Du kennst meine Familiensituation nicht. Ich bin pleite gegangen in dieser Corona-Zeit oder durch einen Lockdown. Das kann so sein. Aber Gottes Verheißung bleibt stehen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist eine bedingungslose Verheißung von Gott. Nimm diese Stelle und lerne ihm auswendig und beanspruche ihm, wenn du mal denkst, Gott, ich sehe hier kein Heil, ich sehe keine Zukunft auf diesem Moment. Das kann durch große Trübsale sein, das kann große Verfolgungen sein. Nehmen wir Job als Beispiel. Job in Job 1 und 2 verliert in einem Tag all sein Besitz, all seine Kinder und den nächsten Tag seine Gesundheit. Das ist viel. Und dann sagt seine liebhabende, wunderbare Frau, segne Gott und sterbe. Genau das Gleiche, was der Teufel sagt zu Gott, das soll Job auch sagen. Job sagt es nicht, seine Frau sagt es. Sie versucht ihm einfach, verbittert zu werden und Gott zu verlassen. Und dann muss Job 40 Kapitel lang all die Klagen seiner drei Freunde hören. Das indirekte sagt Job, du bist schuld. Und Job sagt, nein, ich bin gerecht. Ich verstehe das nicht. Aber Job hat ein Problem gehabt. Das Problem am Ende seines Jobslebens hat er gesehen, ist, dass er seine Selbstgerechtigkeit anerkennen sollte. Ich bin nicht so schlecht. Ich pack das schon. Das ist die Sünde von der Schweizer und Österreicher und Deutschen und Holländer. Selbstgerechtigkeit, von den Juden Selbstgerechtigkeit. Daran glauben sie nicht an Jesus Christus, bis auf den Tag heute als Volk. Genau wie die Schweizer, genau wie die Deutschen. Na, ich bin schon okay. Ich bin okay. Ich habe mein Auto, meine Versicherung, meine Pension, mein Haus und so weiter. Ich bin okay. Du bist nicht okay. Du bist unter Gottes Gericht. Wenn du heute stirbst, gehst du in die Hölle. Das sagt Gott. Aber das gefällt mir nicht, wie du sprichst. Du sollst dankbar sein, dass jemand die Mühe nimmt, um dich zu warnen. Ich war Jahre her in Kitzbühel, war dann Predigt. Kitzbühel ist das Ort in Österreich, wo die Schönen und die Reichen wohnen, mit dem zweiten, dritten Haus. Die Straße gepredigt, kommt ein Mann, sagt, noch einmal, ich schlage dich. Ich sage, kann ich mal eine Frage stellen. Wenn ich bei deinem Haus vorbeilaufe und ich sehe, dass da jemandem in ihr Haus Brand, am Brand steht, sagen Frau und Kinder, ich warne sie nicht und sie verbrennen, was sollen sie von mir halten? Ja, ganz schlimm und böse bist du dann. Dann sage ich, genau. Das ist eine Hölle unter deinen Füßen. Und Gott will nicht, dass du da hingehst. Darum hat er seinen Sohn geschickt, an deine Stelle mit seinem Blut für deine Sündenschuld zu bezahlen. Nimm ihm auf. Ist umgedreht und weggelaufen. Wann ist das letzte Mal, dass du jemandem gewarnt hast für die Hölle? Wann ist das letzte Mal, wenn du jemandem ein Traktat gegeben hast? Bist du ein Mann oder eine Maus? Ja. Hast du ein Herz für Leute, für Verlorene? Gib sie ein Traktat. Wissen, was du tun kannst. Sprech sie an über ihre Seele. Bedingungslose Verheißung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Na, sagst du dann. Wie ist das mit Job passiert? Weißt du, was mit Job passiert ist? Am Ende seines Lebens anerkennt er seine Selbstgerechtigkeit. Er tut Buße in Staub und Asche. Und das ist die Bedingung, um errettet zu werden. Nicht deine Gerechtigkeit vertrauen, Gottes Gerechtigkeit, Jesus Christus vertrauen. Und dann lesen wir in Job 42, Vers 10, der Herr wendete das Gefängnis Jobs, der bat für seine Freunde. Und der Herr gab Job zweifältig so viel, als er gehabt hatte. Siehst du das? Zweimal so viel. Er hat viel gehabt. An Kinder, an Besitz, Gesundheit, zweimal so viel bekommen. Nachdem er was? Bat für seine Freunde, die ihm angeklagt haben. Ab und zu musst du lernen, te beten für deine Feinde. Dass er nicht verbittert wird. Betet für sie. Anerkennen, dass du Schuld hast, betet für sie und dann lass der Herr dich führen und seinen Segen geben. Und das Letzte, was ich noch besprechen möchte, ist 7. Ich weiß. 7 ist Zahl der Vollkommenheit, deswegen gibt es 7 von diesen Ich weiß. 2. Korinther 5, Vers 1. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1. Wir wissen, aber so unser irdisch Haus, diese Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Das irdische Haus, das ist dein Körper, wird zerbrochen werden. Du fällst auseinander, du stirbst, du degenerierst. Gegen Darwins wahnsinnige Traum, wir evoluieren, wir fallen auseinander, mein Fahrrad fällt auseinander, mein Auto fällt auseinander, ich falle auseinander, die ganze Welt fällt auseinander, die Gesellschaft fällt auseinander. Nein, wir glauben an Darwin, es wird nur besser sein, du bist vollkommen durchgeknallt, wenn du es ernst nehmen willst. Vollkommen gegen das zweite Gesetz der Thermodynamika. Schau nach Petrus an, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 13 bis 15. Auch er wusste, dass er bald seinen Körper verlassen soll. Hat der Herr ihm offenbart. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Ich achte es billig sein, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Diese Hütte ist ein Hinweis zu seinem Körper. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir denn auch unseren Herrn Jesus Christus eröffnet hat. Die Hütte ist sein Körper, muss er ablegen, muss er verlassen. Bist du dann bereit, diesen Körper zu verlassen? Du sagst, wenn ich das verlasse, wo gehe ich hin? Die Bibel sagt, du hast ein Haus im Himmel. Es sieht aus wie eine doppelte Pyramide mit Pforten von ein paar Meter hoch aus goldenen Perlen. So sieht das aus. Und das ist voll mit 12 Fundamenten mit Edelsteinen. Das ist groß ungefähr 2.500 Kubikkilometer. Das ist genügend für jede Christ, ein Haus haben mit minimal 15 Zimmer. Schau dir das letzte Mal an, das Ort, wo du hingehen sollst, am Moment, dass du deinen Körper verlässt als Christ. Du kannst das wissen, wo du hingehst. Offenbarung 21, Vers 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, zubereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, eine Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist das Neue Jerusalem, eine Stadt von reines Gold, wo Jesus hingegangen ist, um dich am Platz zu bereiten. Und wenn er das getan hatte, kommt er zurück, war, um sein Braut zu sich zu nehmen. Sein Braut ist die Gemeinde. Alle, die von neuem geboren sind, ob sie äußerlich vielleicht Moslem, Katholik, Atheist, auch noch, das macht nicht aus. Wenn sie von neuem geboren sind durch Glauben an Jesus Christus, dann, wenn Jesus kommt, hören sie in der Stimme und dann gehen sie mit Jesus entgegen in die Luft. Ich weiß, dass das geschehen soll. Wenn man die Hollywood-Menschen sieht, von diesen Stars und Fußballer und Rockstar, das ist nur ein armes Beispiel von dem, was Gott für dich hat bereitet. Du brauchst einen ewigen Blick zu haben. Du brauchst da einen Blick auf zu haben. Nicht auf die Dinge hier auf Erde, aber oben. Und dann sollst du anfangen zu zeugen. Dann sollst du anfangen zu beten, dass Jesus bald kommt. Dann sollst du anfangen, aktiv versuchen, Leute für Jesus zu gewinnen. Das ist nicht eine Realität, das ist eine Götze in deinem Herzen. Dann verlierst du den ewigen Blick, hast nur einen zeitlichen Blick, lebst du nur für dich selber, bist ein typischer, egoistischer, laozianischer Christ, der zufälligerweise in einer Gemeinde sitzt, mit einer guten Bibel, aber kein Herz für die Sache von oben und sicher kein Herz für die Verlorenen. Und das ist der Zustand von den meisten Christen in den letzten Tagen. Deswegen sagt Jesus, weil ich hätte gehabt, dass ihr kalt oder heiß wärst, weil ihr lau seid, die ich auf meinen Mund spucke. Das ist der Zustand der Gemeinde, kurz vor ihr kommt. Und sorge dafür, dass du nicht so bist, dass du ihm erwartest, wie ein Braut ihre Bräutigam erwartet. Du kannst sicher sein, wem du geglaubt hast, das ist der Herr Jesus Christus. Du kannst sicher sein, dass Jesus kommt, um einmal dein nichtigen Leib zu verklären. Du kannst sicher sein, dass der Heilige Geist für ewig in dir ist und dich niemals verlassen soll. Du kannst sicher sein, dass du ewiges Leben hast. Du kannst sicher sein, dass du Gottes Eigentum bist. Du kannst sicher sein, dass alles dient dir zum Besten. Und du kannst sicher sein, dass du ein Heim im Himmel hast, wo du einmal die Ewigkeit verbringen sollst. Das ist nicht schlecht, nicht wahr? Aufgrund von Glaube alleine an eine Person, die alles für uns in Gnade hat getan. Amen. Vater, wir danken für dein Wort. Bitte segne dein Wort und hilf uns, das zu schätzen, die Stelle zu lernen und dich dafür zu loben, zu preisen und zu danken. Nun und das später bis in alle Ewigkeit. Wir sehnen uns nach dein Kommen. Herr Jesus, komm bald und hilf uns dafür, bereit zu sein. Das fragen wir in Jesu Christi Namen. Amen.